am Anfang, das räumen wir gleich wieder weg, bevor ich spreche. Also das, was man Predigt nennt, ist es nicht. Es ist eine Erklärung, die ich heute Morgen abgeben möchte. Eine Unterrichtsstunde, okay? Lehre mit H, L-E-H-R-E, Teaching. So. Oh, da hast du eine super Idee gehabt. Ich will euch etwas zeigen. Oh ja. Ich brauche einen Petrus. Ich brauche einen Judas. Ich brauche einen Johannes. Wer will das sein? Oh ja, da habe ich ja schon. Naja, er ist so emsig, da machen wir aus ihm einen Petrus, ne? Und das ist der Johannes dann. Okay. Oh, ja. Ich will euch nur zeigen, wie ungefähr zu der Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl nahm, wie da die Sitzordnung war. Wie haben die gesessen? In einigen Bibelübersetzungen steht ja, sie lagen zu Tische. Und das stimmt. Die haben also nicht gesessen. Wenn ihr das Bild von Da Vinci kennt, von dem Abendmahl, das ist völlig unrealistisch. Was gewesen ist zur Zeit Jesu, war völlig anders. Man lag zu Tische. Eigentlich war es ein Tisch in U-Form, nicht höher als dieser. Und die Leute haben auf einem Kissen sich aufgestützt mit dem linken Arm und haben mit der rechten Hand gegessen. So? Jo, da machen wir das mal. So. Dann kommt mal her. Ich will es nur zeigen und dann wird das wieder abgeräumt. Dankeschön, das reicht. Perfekt, alles okay. Jo, Petrus, du liegst dort am Eingang. Nee, brauchst du nicht, ich nicht. Du kannst es haben. Die Kissen wären gut, dann tun wir uns nicht so weh. Das muss ja auch bequem sein. Och, ist das lieb. Ja, man muss ja sehen, wie das war damals, ne? Dann kann man vieles viel besser verstehen. Und wer mit mir nach Israel fährt, vom 17. bis 27. Januar, der wird eine Menge lernen. Ja, wunderbar. So. Jetzt kommst du dran. So. Ich mach mal. So, jetzt kommst du dran. Jetzt legst du dich hin. Nein, andersrum. Andersrum. So. Und jetzt kommt der Judas. Genauso wie ich. Selbe Richtung. So. Okay. Noch ein bisschen dichter. Viel dichter. So. Ja, nicht so weit. So, das ist gut. Und jetzt sagt er, der Petrus zum Johannes, hey Johannes, sag mal.
Herr Johannes, frag mal, wer ist das, diese Verräter?
Bitte. Jetzt musst du mich fragen.
Wer ist der Verräter?
Jetzt gebe ich ihm ein Stück Brot und ja, nur so, angedeutet. Hier, das. Entschuldigung, schon wieder Fehler gemacht mit dem Mikrofon. Der Judas war direkt neben Jesus. Er war nicht gegenüber von Jesus. Er war bei Jesus, so. Und er, der Johannes, der lag an der Brust Jesu. Und der Petrus, der war dort, und dort war der Ausgang. Er war derjenige, der die Leute rein und raus ließ. Okay? So, könnt ihr euch das vorstellen? Dann gab es ein Brot. Eigentlich müsste man hier so ein Pita-Brot haben. Und man hatte einen, ja, Becher und eine Kanne. Für den Wein hatte man eigentlich eine Kanne. Nein, brauchst du, lass sein. Und dann hat jeder einen Becher gehabt. Und jeder hat dann sich von dem Brot, das Jesus gebrochen hat, abgezwackt und gegessen. Und man hat so lange gegessen, bis das Brot zu Ende war. Und jeder hatte seinen eigenen Becher. Es war also nicht so, dass der Kelch, oh, Entschuldigung, oh, jetzt hab ich aber was hier an, aber typisch, das mache ich ja immer. Meine Frau weiß das. Und ja, dass man den Kelch weiterreichte, sondern man schüttete aus der Kanne hinein in den Becher. Danke, das war's. Kann man mich gut verstehen? Ja. Gebe ich dir mal. Meine Lieben, wir haben uns heute Morgen hier versammelt, Abendmahl oder Mahl des Herrn. Da gibt es einiges zu sagen. Ihr seht, heute habe ich mich fein angezogen. Eigentlich sollte man das immer machen, wenn man das in das Haus des Herrn geht. Früher habe ich mich dagegen gewandt, so ein Gebäude Haus Gottes zu nennen oder Gotteshaus oder Haus des Herrn. Aber ich habe etwas gelernt. Und das lernst du, ihr wisst ja, ich hatte eine Augenoperation. Zum Lesen brauche ich das Ding. Um euch anzuschauen, brauche ich es nicht. Wenn man in Israel ist, lernt man einiges. Und dann kommt man nach Bethel. Bethel, Haus Gottes. Da hat Abraham, da hat Jakob ein Stein hingesetzt, ein Altar gebaut und wahrscheinlich auch eine kleine Hütte. Warum? Haus Gottes genannt. Warum? Weil in der Nähe, ganz in der Nähe von Bethel, es ein ganz bedeutendes Götzenobjekt gab, ähnlich wie Stonehenge. Das sah ganz ähnlich aus. Man nannte das Gilgal. So ein Gilgal gab es in der Nähe von Jericho. Und so ein Gilgal eben bei Bethel. Und da setzte der Abraham sein Haus Gottes hin. Hier ist ein Haus Gottes. Alle sollten wissen, hier wird der Gott Abrahams angebetet. Hier wird der Gott Jakobs angebetet. Ja, Isaaks auch. Aber von Abraham und Jakob ist es berichtet. So ist es wichtig. Die Leute müssen in Aachen wissen, hier ist ein Haus Gottes. Deswegen ist das richtig, wenn wir sagen, das ist ein Gotteshaus, weil wir das Gott geweiht haben und weil wir hier Gott anbeten. Gott wohnt im ganzen Universum, das ist klar. Keine Frage. Die Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen, das wissen wir. Aber, und das habe ich in Israel lernen dürfen, es ist auch ein Haus Gottes. Und dein Haus, wenn du da zum Beispiel einen Hauskreis machst, ist auch ein Haus Gottes. Kannst du sagen. Ganz wichtig. Und deswegen, wenn ich in das Haus Gottes gehe, begegne ich, ohne dass ich ihn sehe, dem lebendigen Gott. Deswegen achte ich auf Kleidung. Das ist wichtig. Wisst ihr, vor 50 Jahren wurde zum ersten Mal in der Geschichte bei den 68ern die Kleidung abgeschafft. Ja. Weltweit. Die Bibel legt Wert auf Kleidung. Mach deinem Bruder Aaron heilige, schöne Kleider. Ihm zur Ehre. Gott zur Ehre. Er hat mir Kleider des Heils angezogen. Unsere Erlösung ist mit schönen Kleidern verbunden. Schon mal nachgedacht? Jesaja. Und so weiter. Also ich sehe es als unbedingt notwendig an, und nicht nur ich. Da bin ich mir mit vielen Leuten einig. Und man sieht es ja auch. Ich hatte neulich einen Sparkassenchef bei mir, der sagte bei uns in der Sparkasse, Krawatte, Anzug, die Männer und die Frauen, feine Kleidung. Amen. Da kommt aber jetzt dicke Amen. Oh ja. Ich kann mich so nicht vor Gott hinstellen. Lieber Gott, nun mach mal hier, du, ja, schick mal deine Engel und heil den Mann hier mal, ne, mit den Klamotten mit der Taschen in den Klamotten, mit der Hände in den Klamotten. Nee, das geht nicht. Wir kommen noch weiter. Passt auf. Jetzt fangen wir an. Habe ich hier so schöne Zettel. Die habe ich mir vorbereitet, damit ich mich auch nicht verzettele. Jesus ist zwischen zwei zeitlichen und örtlichen Eckpunkten aufgewachsen. Örtliche Eckpunkte, Galiläa, die Synagogen und Tempel in Jerusalem. Zeitpunkte, die Feste, Pessach, Passa und Pfingsten im Frühjahr und Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, das wir jetzt am 10. September haben in Israel. Dann Yom HaKippurim, Versöhnungstag und dann Sukkot, Laubhüttenfest im Herbst. Zwei große Festzeiten. Dazwischen ist er aufgewachsen und daran hat er teilgenommen. Gehen wir zu Pessach. Tempel und Synagoge lassen wir jetzt mal aus. Gehen wir zu Pessach. Pessach wird installiert, wird eingesetzt in Ägypten. Israel ist in Ägypten seit mehr als 200 Jahren in Sklaverei. Das Volk von Abraham, Isaac und Jakob. Und dann richtet Gott das Passafest ein. Aber zuvor noch etwas ganz Wichtiges. Israel ist nicht nur ein Volk. Es heißt immer Bnei Israel, Söhne, Kinder Israel. Was heißt das? Das heißt, eine große Familie. Israel ist eine große Familie. Gott sagt zu Abraham schon, durch dich werden gesegnet werden. Aufpassen jetzt, genau aufpassen. Alle Familien der Erde. Was heißt das? Wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir eine große Familie. Sollte jemand sich genötigt fühlen, bei so einer Aussage auch schon mal einen Amen zu sagen, kann er das gerne tun. Wir sind eine große Familie. Pessach, Passafest, ist ein Familienfest. Der Familienvater schlachtet das Passalamm in Ägypten, streicht die Pfosten an der Türen und dann setzt sich die Familie abends zusammen und macht Spießbraten, nimmt Holz, eine Stange Holz und stößt sie durch das Lamm durch. Naja, das Lamm, das ist schon ein ganz schönes Tier, ein Jahr alt. Ich sag dir, du, das ist kräftig. Und dann wird das gebraten. Und wenn sie es nicht packen, die vier Leute oder die sechs, dann sollen sie die Nachbarn alle einladen. Israelischen Nachbarn und dann essen sie das Passalamm. Und dann haben sie Brot. Dann sollen sie Brot essen. Und dann wird das Brot gebacken, ganz schnell, 18 Minuten Maximum, Brot des Elends. Schnell, ohne dass es aufgeht, ohne dass es durch den Gärungsprozess geht, darüber wäre noch einiges zu sagen. Und dann wird es schnell gegessen, mitgenommen, abgehauen. So, fertig. Aber Familie. Israel ist eine große Familie. Das ist Pessach. Jesus sagt, oh, hab ich eine Sehnsucht gehabt, mit euch in Lukas 22 mit euch dieses Passamahl zu feiern. Wir haben in Lukas, Matthäus, Markus, Lukas einen Tag und in Johannes einen anderen Tag. Bei Johannes wäre es ein Tag eher. Ja, ist nicht so wichtig. Interessant ist, Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passa-Lamm, das er selber ist. Er ist das Passa-Lamm. Er ist das Passa-Lamm. Und das bringt er auch seinen Jüngern bei. Er sagt, ich bin das, an einer anderen Stelle, aber auch hier ist es verborgen, das Brot des Lebens. Wisst ihr, wenn man den Lukas hier anschaut, Lukas Kapitel 22, da heißt es, er nahm zuerst den Becher und dann nahm er das Brot und dann nahm er wieder den Becher. Also in unserer deutschen Bibel steht ja Kelch, das war kein Kelch, es war so ein sein. Es war aus einem Becher. Poterion, das griechische Wort, heißt Becher. Und dann hat er gebetet. Und das ist interessant. Diese beiden Gebete. Er betet, aber hier, wir haben das Gebet nicht. Es ist ein Dankgebet. Wahrscheinlich ist es dieses uralte jüdische Gebet, Baruch ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Bore Pri Hagafen. Der, die, gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks geschaffen hat. Bore, der geschaffen hat, erschaffen hat, aus dem Nichts. Und dann kommt das Brot, gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der das Brot aus der Erde herauszieht. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, der das Brot aus der Erde herauszieht. So. Und jetzt kommt was ganz Tolles. In den 10 Worten, wir nennen das 10 Gebote, beginnt das erste Gebot so, oder das erste Wort so. Anochi Adonai Elohecha, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland, aus dem Haus der Sklaverei herausgezogen. Gepriesen seist du, Herr, der das Brot aus der Erde herauszieht. Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Er wird aus dem Tod herausgezogen. Am Tag der Auferstehung. Er wird für uns gebrochen als das Brot,
Und dann wird er herausgezogen. Fantastisch. Meint ihr nicht? Und dann kommt noch etwas, dieses Borepria Gaffen. Der Gaffen heißt Weinstock. Frucht des Weinstocks, Priagaffen. Frucht des Weinstocks. Ich habe meinen Weinstock aus Ägypten herausgeholt, heißt es in Psalm 80, Vers 9. Die Frucht des Weinstocks werde ich nicht mehr essen, bis das Reich Gottes kommt, bis die absolute Königsherrschaft Gottes auf dieser Erde regieren wird. Frucht des Weinstocks. Wisst ihr, das ist ein bisschen mehr als Wein. Da sind Gedanken dahinter. Für die bräuchte man jetzt noch mal so eine gute halbe Stunde. Willst du mir die noch geben? Nein, besser nicht. Nein. Nein, jetzt nicht mehr. Also, Israel ist wie Wein zerquetscht worden in Israel, in Ägypten, zerdrückt worden. Jesus ist wie Trauben zerdrückt werden, zerschmettert worden. Sein Blut ist getropft. Und er gebraucht ja dieses Bild vom Blut für den Wein oder dieses Bild vom Wein für sein Blut, das für uns vergossen wird. Nun komme ich zu einem weiteren Punkt. Das Passafest steht in ganz enger Verbindung mit dem Pfingstfest. Pessach und Schavuot, Wochenfest. Das steht in ganz enger Verbindung damit, aber da gibt es einen Bogen. Und das ist der Yom HaKippurim, der große Versöhnungstag. Aber der große Versöhnungstag steht in Verbindung mit dem Laubhüttenfest und mit dem Fest vorher, Rosh Hashanah. Jetzt am 10. September wird das Neujahrsfest, das hebräische Neujahrsfest gefeiert. Es ist das Fest des Propheten, Trompetenblasens, da wird das Shofar geblasen am Rosh Hashanah und es wird erinnert an den großen Gerichtstag Gottes. Da wird der Gerichtstag erinnert, dann kommt Yom HaKippurim, der Versöhnungstag, wo Menschen ihre Sünden bekennen, wo der Johannes, zum Petrus hingeht und sagt, Petrus, verzeih mir bitte, ich war dies Jahr nicht so lieb zu dir, ich habe öfters so Sachen über dich ausgesagt, die tun mir jetzt leid, verzeih mir bitte. Mein lieber Freund Eckart geht zu seiner Gertrud und sagt, Gertrud, war nicht alles so klar und verzeih mir bitte. Das ist im Monat Elul, unmittelbar zuvor, aber in der Woche vor Yom HaKippurim. Und der Horst, ist ja keiner, der geht dann zu seiner Hilde und sagt, Hildegard, tut mir so leid. Und ich gehe zum Nachbarn. Ah, ich muss euch was erzählen. Pass auf. Da habe ich, ihr wisst doch, Samstagabend ist doch schon Ruhe, ne? Naja, hört ja wieder auf. Bei uns im Haus hörst du alles. Mensch, jetzt reicht's mir aber. Ne? Ich ein bisschen gepumpt, ne? Dann rauf, gehorcht, ist das hier? Ja. Sagen Sie mal, ne? Und dann habe ich, kommt so ein kleiner Mann, junger Kerl, und guckt mich so an und ist ganz verdattert und ich sage, was ist hier los? Sie wissen doch das schon. So. Okay, Schluss raus. Runter. Ruhe. Ich bin doch gläubig. Hey, ja, ich bin gläubig. Was macht der Krüger? Macht sich auf. Geht wieder dahin, klingelt, steht da schon wieder vor dem. Dann sage ich zu ihm, können Sie mal, entschuldigen Sie bitte, ich habe mich nicht gut benommen, verzeihen Sie mir bitte. Da guckt er mich ganz lieb an, ja, ich erinnere. Ihr wisst gar nicht, wie lieb diese Menschen sind. Wir sind so gute Freunde. Weißt du, wenn du einen nicht leiden kannst, naja, das kennt ihr ja, ne? Wenn du einen nicht leiden kannst, dann nervt dich schon, wie er deinen Löffel hält. Aber wenn du einen leiden kannst, dann kann er dir die ganze Suppe über die Hose schütten, das macht dir gar nichts aus. Das ist wirklich so. Aber in diesem Falle, es ist wunderbar, wenn wir es übers Herz bekommen, hinzugehen und uns zu entschuldigen. Und jetzt noch ein Beispiel. 1964, Helmut weiß das, da haben wir um die Geistestaufe gebetet, in der Felix-Bongard-Straße. Bruder Fries war da. Und da war so eine Tante, hätte ich doch nur ihre Tochter geheiratet. Da wäre die doch viel glücklicher gewesen. Nur jetzt hatte ich die Hilde. Oh, was hat die mich genervt? Was hat die mich genervt und meine Frau genervt? Und dann komme ich rein, das war so ähnlich wie hier, ich habe immer hier vorne gesessen, komme ich rein, da sitzt sie da. Schon wieder sitzt sie da. Jetzt, ich bete darum, Herr, erfülle mich mit dem Heiligen Geist und töte mich und töte und töte. Dann macht er so. Ja, mein Junge, guck doch mal darüber. Oh, weit. Willst du nicht drüber gehen und sich entschuldigen? Dann gehe ich hin.
Dann gehe ich hin und tippe sie an. Die hat ja auch, früher haben wir gekniet beim Beten. Ne? Dann mache ich so. Ja, dann guckt die mich an. Sage ich, ich möchte dir was sagen. Steht sie auf. Dann sage ich, Schwester, tut mir furchtbar leid, verzeih mir bitte. Und dann macht die so. Und stellt euch vor, die gibt mir einen Kuss.
Von dem Tag an war alles herrlich und in Freuden. Jahre später trifft meine Frau sie irgendwo in Deutschland in einer Gemeinde. Ach, war die glücklich. Weißt du, wir haben ja jetzt gleich Abendmahl, ja? Oder Morgenmahl. Mahl des Herrn. Da steht geschrieben, ein jeglicher prüfe sich selbst. Und das geht hauptsächlich darum, ob man mit dem Nächsten in Ordnung ist. Amen. Dann müsst ihr noch ein bisschen überlegen und dann kommt ihr auch schon dahinter. Ja. Denn wir verkündigen, und jetzt kommt der Hammer, damit den Tod des Herrn, bis er kommt. Wisst ihr was? Dort am Pessach, dort am Kreuz, dort vor dem Hohen Rat geschieht Gericht. Jesus ist angesagt als der Kommende. Ich lese euch das mal vor. Das ist ein unglaubliches Wort hier. Ich schaute in Gesichten der Nacht, Daniel 7, Vers 13, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Und dann Maleachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und jetzt kommt die Applikation, die Anwendung. Da sagte der hohe Priester zu ihm, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Da zerriss der hohe Priester vor Empörung sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugnis? Ihr habt ja selber gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung? Er muss sterben, antworteten sie. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten, Messias, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Jesus entreißt dem hohen Priester das Recht, Gericht zu sprechen. Er steht vor ihm als der Menschensohn. Er ist der Kommende und er wird der Kommende sein. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Und wenn er erscheinen wird, dann werden sie alle flüchten, sich in die Höhlen flüchten und Angst haben und zittern vor ihm, dem lebendigen Gott. Der, den sie jetzt verspotten, der wird über sie richten. Das ist der Richter. Und als Johannes in den Thronsaal Gottes hineinkommt und dort die sieben Geister Gottes sieht und die 24 Ältesten und den Thron, und das Lamm, da hört er die Worte, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der da ist und der da war und da kommt der Allmächtige. Jesaja hat dasselbe gehört. Heilig, 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 haben die Feuerflammen gesagt, die Seraphim, Feuerflammen der Engel. Alle Lande sind, ist der heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wisst ihr, deswegen, das Mahl des Herrn ist ein wunderbares Erlebnis für uns. Es ist ein Familienerlebnis. Die Kirche hat es herabgewürdigt, hat es zu einem Ritus gemacht, zu einer Eucharistie und wie die Dinge alle heißen. Dabei ist es eine Familienangelegenheit. Es ist unsere Familienangelegenheit. Wir sind eine große Familie, Geschwister. Jeder, wir haben dort, ich habe den Daniel gebeten, einen Zopf zu besorgen, da kann sich jeder abbrechen. Wir könnten heute das mal praktizieren. Jeder kann sich das abbrechen. Und wenn er noch ein Stück haben will, dann kann er noch ein Stück nehmen. Und so wie in der Zeit Jesu, jeder hatte seinen Becher. Ich habe früher auch gedacht, na, diese Gläschen, das ist ja nichts. Nein, das ist genau richtig. Jeder hat, sind zwar sehr klein, nicht so klein, waren sie waren normal groß zur Zeit Jesu. Da hat man aber auch ein bisschen mehr getrunken als nur einen Schluck. Wie nennt man das so, in Ehrfurcht zu einem Schluck getrunken. Nein, da hat man getrunken. Ja, man hat es genossen. Wenn wir zusammenkommen, sagen wir mal, ich komme zu Papes oder zu irgendeinem von euch und wir machen einen Besuch, dann kommt der Familienvater, da kommt der Helmut und sagt so, jetzt halten wir mal das Mahl des Herrn. Und dann bringt die Helga ein Stück Brot und er bringt Wein und dann essen wir ein Stück Brot und trinken Wein und das ist es. Das muss nicht der Älteste machen. Das Austeilen, ja. Das hat Jesus getan. Das wurde immer getan von einem Vorsteher. Das wurde immer getan von dem Leiter, von dem leitenden Ältesten und so weiter. Aber das sich nehmen oder das weiterreichen, das hat man so gemacht. Jeder konnte das. Das wird euch sehr befremden. Und ich habe mir auch gedacht, ich laufe vielleicht bei einigen von euch auf und es wird euch schwerfallen, meinen Worten Glauben zu schenken. Und vielleicht findet ihr das gar nicht so gut, was ich sage. Aber es ist wirklich so. Ich habe es erlebt in Israel und ich habe es erlebt auch hier in Deutschland bei Juden. Mit welch einer Selbstverständlichkeit und Freude. Da sind Tränen geflossen. Weißt du noch, Hilde, bei Moschee? Oh, sagte er, endlich, Geschwister, komm, wir halten das Mahl. Und da hat er das vorgelesen, ein paar Worte, Psalm 23. Irgendwas, ich habe dir da die Texte gegeben, die hat er mir dann nachher gegeben. Und dann haben wir das Mahl gefeiert, gegessen, getrunken und haben uns gefreut, so wie Jesus mit den Emmaus-Jüngern. So, jetzt habe ich aber lange gesprochen und ich denke, du brennst jetzt schon drauf, dass es endlich losgeht. Ja, natürlich. Geschwister, behaltet im Auge Erlösung. Jesus, das Brot des Lebens, er geht in die Erde. Gott zieht ihn heraus aus dem Tod und er lebt. Er ist wie der Wein, die Frucht des Weinstocks. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Alle diese wunderbaren Verbindungen, da kann man eine ganze Stunde drüber reden, zwei Stunden. dieses wunderbare Erlösungswerk. Wie hat Gott uns erlöst? Und dann sind wir, so wie die Jünger, eine große Gemeinschaft. Halleluja. Eine Familie. Wir sollten uns, und das ist mein letztes Wort, wir sollten uns alle dazu bekehren, dass wir eine große Familie sind, dass wir zueinander gehören. Und wenn es manchmal auch ein bisschen blöde ist, der eine ist so, der andere ist so, der eine hat so einen Kopf, der andere so einen Kopf, ist egal. Meine Töchter, zwei Töchter haben sich gegenseitig gesagt, ich will mit dir nie mehr was zu tun haben. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Wert diese Worte hatten. Ne? Die hatten vielleicht im ersten Moment die Wut ausgedrückt, aber wir sind eine große Familie und wir sind zusammen. Eine große Familie. In diesem Sinne, denke ich, sollten wir heute mal auch das Mahl des Herrn feiern. Ich würde mich sehr darüber freuen. Mich hat herzlich verlangt. Amen.
Den du das beigebracht hast. Und wir danken dir für die Ausführungen. Wir danken dir dafür, dass wir wieder neu etwas lernen konnten von dem, was, wie du denkst, das Reich Gottes funktioniert und wie es läuft. Herr, ich danke dir für dieses Abendmahl. Ich danke dir für dieses Morgenmahl, diese Gemeinschaft, die da drinne ist. Herr, ich bete darum, dass du deinen Segen schenkst und dass wir vor allen Dingen auch verstehen, dass es eine Möglichkeit ist, wirklich zu sagen, vergib mir. Und lass uns Frieden haben, Herr. Du bist gekommen, um Frieden in die Herzen zu schenken und das geht nur über Vergebung. Und dieses Opfer, das du gebracht hast, das erinnert uns daran und diese Möglichkeit überhaupt zu haben, einander zu vergeben und in Einheit miteinander unterwegs zu sein. Dafür danke ich dir. Amen. Amen. Ja, der